Eine kleine Erkenntnis aus der Kampfkunst. Nicht der Lehrer entscheidet, ob er den Schüler annimmt. Nein, der Schüler entscheidet, ob er den Lehrer annimmt. Vielleicht kennt der eine oder andere das auch aus Harry Potter. Der Zauberstab wählt seinen Zauberer. Und jeder Katzenbesitzer weiß, dass die Katze seinen Besitzer wählt. Also dieses Konzept ist eigentlich nichts Neues. Trotzdem ist es mir letztens irgendwann mal aufgefallen, dass dies genauso zwischen Schüler und Lehrer funktioniert. In den coolen alten Kung-Fu-Filmen, da kommt der Schüler immer klopfend an der Tür angekrochen, bettelnd und fragt:
Oh, großer Sensei, möchten Sie mich als demütigen Schüler aufnehmen?
Und dann muss der Sensei erstmal durch seinen Bart streifen und ihn böse anschauen. Und dann muss der Schüler sich beweisen, irgendwelche kuriosen Sachen machen, die komplett bescheuert sind, einfach nur, um auf irgendeine Art und Weise zu zeigen, dass er es würdig wäre, bei diesem Sensei zu trainieren. Oh mein Gott, ich liebe diese Filme. Auch wenn dies ein sehr altertümliches und hierarchisches Konzept ist, das, wie ich finde, so ein bisschen der Vergangenheit einherfällt. Zum Schluss ist doch die Tätigkeit des Lehrens eine Dienstleistung, ein Dienst am anderen. Wer das Rahmaterial kennt, weiß, dass Lehren, Lernen unzertrennbar miteinander verwoben sind. Das eine geschieht nie ohne das andere. Der Schüler lernt von Lehrer, aber auch der Lehrer vom Schüler. Dieses Konzept ist den alten Drunken Kung-Fu-Master natürlich leider noch unbekannt. Aber alles ist eins, Yin und Yang. Somit müssten wir tatsächlich auch ehrlicherweise das Konzept vervollständigen und sagen, der Lehrer entscheidet sich für den Schüler und der Schüler für den Lehrer. Und beide gehen eine Symbiose ein. Wobei ich mich jetzt trotzdem nochmal fokussieren möchte auf die Position des Lehrers. Denn ich stelle ja jetzt die freche Behauptung auf, dass der Schüler den Lehrer auswählt und der Lehrer ihn einfach annehmen sollte. Stellen wir uns das mal vor, ein netter, sehr spiritueller und cooler Lehrer sitzt in seinem Dojo und plötzlich kommt ein kahlrasierter, tätowierter, muskulöser, böse aussehender Mann herein. No offense für alle, die sich mit diesen Archetypen identifiziert fühlen. Was sollte dieser Lehrer nun machen? Natürlich ist er seine erste Pflicht, vielleicht seine Schüler zu schützen. Es könnte ja gut sein, dass dieser böse aussehende, kahlrasierte, tätowierte Mann gewisse Aggressionsprobleme hat und damit den Unterricht und das Schülergefüge ein wenig durchrüttelt. Bevor wir diese Situation nun auflösen, setzen wir mal ganz kurz ein paar Schritte zurück und beobachten mal das Schüler-Lehrer-Gefüge. Denn grundsätzlich zieht erst einmal Gleiches Gleiches an. Jeder, der sich ein bisschen mit Kampfkunst auseinandergesetzt hat, wird festgestellt haben, dass muskelbepackte, tätowierte, kahlrasierte Testosteron-Jungs weniger im Tai-Chi, Aikido oder Judo zu finden sein werden. Und der intellektuelle und achtsame Hämpfling wahrscheinlich nicht so oft zu finden sein wird im MMA-Ring. Das heißt, das Gesetz der Anziehung sorgt erstmal in aller Regel dafür, dass nur diese Menschen die Matte betreten werden, die in irgendeiner Form kompatibel mit den Lehrer sein werden. Ein sanfter Lehrer wird im Verhältnis mehr sanfte Schüler anziehen und ein aggressiver Nahkampfspezialist eher die Sorte von Personen, die es wirklich wissen wollen. Wir alle aus der spirituellen Gemeinschaft glauben doch an das Gesetz der Anziehung, oder? Wenn also nun ein Schüler hereinkommt, der so gar nicht dazu passen möchte, heißt das, dass es ein Fehler in der Matrix ist? Hat das Universum sich geirrt? Wir wissen ja, alles, was passiert, hat seinen Grund. Wäre also dann als Lehrer der Gedanke nicht vielleicht interessant, diesen so gar nicht passen wollenden Schüler einfach anzunehmen, so wie er jetzt dort vor der Tür steht? Denn vielleicht hat es einen Grund, dass genau er da ist. Vielleicht steckt dahinter ein tieferer Sinn. Das muss noch längst nicht bedeuten, dass der Weg dann einfach wird. Aber vielleicht könnte er fruchtbar sein. Eines meiner Lieblingszitate aus Dan Millmans Peaceful Warrior ist: Die Menschen, die am schwersten zu lieben sind, sind gewöhnlich die, die es am meisten brauchen. Ich möchte diesen Gedanken nicht als absolute Strategie im Umgang mit neuen Schülern bewerben, aber ich möchte zumindest zum Denken anregen. Denn zieht gleiche Energie immer nur gleiche Energie an, wo wäre denn da die Entwicklung? Könnte nicht der Lehrer an so einem Schüler wachsen? Und was könnte der Schüler alles mitnehmen? Zumindest dann, wenn beide vielleicht auch nach anfänglichen Schwierigkeiten zueinander kommen und sich einander annehmen. Was für ein unglaubliches Potenzial an Weiterentwicklung würde darin stecken? Vielleicht passiert es so, vielleicht auch nicht, wer weiß. Würde man aber in alten Gedankenmustern bleiben und sagen, hey, der Schüler muss sich erstmal beweisen, So wäre das Potenzial für eine vielleicht sehr, sehr besondere Schüler-Lehrer-Beziehung von Anfang an einfach vernichtet. Ich möchte euch von einer Erfahrung mit einem meiner Schüler erzählen. Da kam mal ein junger, hochgewachsener, schlaksiger Mann in unser Training. Er wirkte wie so ein richtiger Opfertyp. Er sprach sehr leise, war zurückhaltend und wahrlich unbegabt. Zu guter Letzt ist er in einer nicht urbanen Umgebung aufgewachsen und brachte für mein Empfinden unglaublich viele altertümliche Glaubensmuster mit. Und außerdem war er wunderschön naiv. Er hatte Träume von coolen, filmchoreografischen Kung-Fu-Szenen in seinem Kopf und glaubte, dass dies Kampfkunst sei. Zusätzlich war er schrecklich ungeduldig, misstraute allen Lehrmethoden und wollte am liebsten von heute auf morgen zum Kung-Fu-Kämpfer des Jahres werden. Er verstand nicht, warum er jetzt diese unglaublich langweilige Grundtechnik immer und immer wieder machen sollte und fragte immer wieder, wann wir uns endlich ordentlich auf die Nase geben würden. Er nahm kaum Ratschläge an und wollte alles selbst herausfinden. Kurz zusammengefasst also, was für eine Ausgangslage, bei der wir Lehrer uns den einen oder anderen Seufzer nicht verkneifen konnten. Mir fielen so einige Lehrerkollegen ein, die darauf diesem Jungen sagen würden, Junge, lass es, aus dir wird nie etwas, du bist total unfähig für Kung-Fu. Und sie hätten es wahrscheinlich sogar ehrlich und ernst gemeint. Zusätzlich wäre es eine unglaublich nervenraubende und energiefressende Angelegenheit, so einen Schüler zu trainieren. Was aber, wenn der Lehrer nun einfach Ja sagt? Ja, zu jedem Schüler, jeder Art. Und sich auf dieses Abenteuer einlässt. Zugegeben, muss man als Lehrer entscheiden, welchen Schüler man wie viel Energie schenkt, also Aufmerksamkeit. Wer das Potenzial besitzt, wirklich vorwärts zu kommen. Dabei kann man auf Aspekte achten wie Talent oder Motivation. Bei unseren besagten Schüler war beides nicht wirklich sichtbar. Aber wir ließen ihn da sein, wir ließen ihn mitmachen, wir beantworteten alle seine Fragen, egal wie blöd sie waren. Man kann es nicht schöner formulieren, sie waren wirklich dumm. Und zusätzlich wurden alle Ratschläge, die aus seinen Fragen geboren worden sind, einfach weggeschmettert und nicht angenommen. Es wäre nahezu zum Verzweifeln, wenn nicht eine Sache da wäre. Egal, wie viel wir ihnen versuchten zu erklären, was ihn nur noch mehr frustrierte, egal wie offenherzig wir ihnen auch manchmal Wahrheiten an den Kopf geworfen haben, die bei ihnen zu Abwehrmustern führten, er kam immer wieder. Und wir nahmen ihn immer wieder an. Wir erklärten und erklärten, warum es notwendig sein würde, erst die Grundtechniken zu machen, bevor man Roundhouse-Kicks übt. Doch seine Einsicht war nicht da, seine Frustration war groß. Aber er kam wieder. Und wir nahmen ihn immer wieder auf. Und so ging das Spiel eine ziemlich lange Zeit. Erkenntnisse entstanden bei ihnen eher durch körperliches Erfahren, wie durch wörtliches Anweisen. Und so traf bei ihnen besonders die wunderbare Weisheit zu, Lernen durch Schmerzen. Doch so viel er auch auf die Birne bekam oder auf dem Boden lag, er kam immer wieder. Es vergingen Monate und gefühlt war einfach kein Fortschritt da. Weder mental, noch im Verständnis, noch technisch. Eine scheinbar aussichtslose Situation. Doch sein Fleiß war enorm, besonders wenn es um Kicks ging. Mit den Händen rumfuchteln war tatsächlich einfach nicht so seine Sache. Die Koordination fehlte ihnen. Doch es entpuppte sich ein unglaubliches Talent für Kicks. Er probierte die verrücktesten Kombinationen aus und machte dabei unglaublich viele technische Fehler. Doch er hörte nicht auf und entwickelte ein gewisses Körpergefühl. Und irgendwann, als er merkte, dass er trotz ewigen und ewigen Training an gewissen Stellen einfach nicht weiterkam, öffnete er sich plötzlich für Ratschläge. Er merkte, egal wie viel tausende Wiederholungen er macht, er kommt einfach nicht auf den grünen Zweig. Und das war der Moment seiner Einsicht. Und er erklärte sich immer mehr bereit, wirklich zuzuhören und anzunehmen. Unsere Ratschläge blieben nicht aus, wir blieben hartnäckig. Und es entwickelte sich mit der Zeit eine wirklich schöne Schüler-Lehrer-Verbindung, die weit über das Training hinausging. Wir sprachen über Philosophisches, über Leben, über Glück, über seine Zukunft, was er machen möchte, wie es mit den Frauen und Freundinnen steht, Probleme, die man halt als Teenager so hat. Wir sprachen über seine Vorstellungen, über seine Wünsche und arbeiteten wirklich viel an seinem Selbstwertgefühl. Er hatte auch unglaublich schlechte Noten, ging wenig in die Schule und war zum Schluss auch Schulabbrecher. Was für eine Zukunft sollte er schon noch haben? Es wirkte aussichtslos und es schien nicht viel mehr als der Tellerwäscher möglich zu sein. Wir redeten viel darüber, dass er immer noch Möglichkeiten hat, dass er nur einfach anfangen muss. Er soll sich bewerben und rumprobieren und schauen, was ihm gefällt. Er wusste nicht wirklich, was ihm gefällt. Er hatte eigentlich keine Hobbys. Das Einzige, was er liebte, war irgendwie Kampfkunst. Wir rieten ihn, einfach Dinge auszuprobieren und rauszufinden, was er liebt, wenn er es schon in sich nicht spüren kann. Und er ging dann tatsächlich auf unseren Rat ein und bewarb sich und hatte prompt einen Job. Erstmal war es nur in der Eisdiele aushelfen, später im Supermarkt, aber er hatte erstmal was. Er konnte beginnen, eigene Erfahrungen zu machen. Und sein Selbstwertgefühl wurde Stückchen für Stückchen zumindest ein wenig besser. Einmal gingen wir bei einem gewissen Thema mit unserer Offenheit ein wenig zu weit und triggerten ungewollt ein gewisses Thema bei ihm an. Daraufhin verließ er mitten im Training die Schule und wollte nie wiederkommen. Schaut man sich die gesamte Situation an, könnte man denken, ein Gott, jetzt ist er endlich weg. Doch wir taten etwas ganz anderes. Wir riefen ihn an und entschuldigten uns. Unabhängig davon, dass wir natürlich recht hatten mit unserer Anmerkung, entschuldigten wir uns trotzdem einfach. Wir gaben uns der Angriffsfläche hin, zeigten uns verletzlich und menschlich. Man muss wissen, oft erlebt man unter den hochgradigen Meistern eine gewisse Hybris. Die sind alle wirklich unglaublich gut in dem, was sie tun, aber glauben, dass sie dann auch die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Dass alles, was sie sagen, Gesetz ist. Und dass natürlich auch jede andere Kampfkunst außer ihre ziemlicher Bullshit ist. Doch wir hatten keinen Bock auf hohes Ross und redeten einfach auf Augenhöhe mit ihm. Nicht wirklich von Lehrer zu Schüler, einfach von Kumpel zu Kumpel. Wir konnten so das entstandene Missverständnis aus der Welt schaffen und hatten von diesem Tag an auf eine ganz andere Art sein Vertrauen gewonnen. Er kam weiterhin ins Training und wir nahmen ihn an. Doch irgendetwas hat sich in ihm geändert gehabt. Er nahm an, was wir an Ratschlägen anboten, versuchte es umzusetzen und kümmerte sich um seine blöden Grundtechniken. Auch ließen wir es natürlich für uns selbstverständlich zu, dass er in anderen Kampfkunstschulen vorbeischaute und einfach das Leben ausprobierte, alle möglichen Kampfkunstsorten ausprobieren sollte und seins finden sollte, was wirklich einfach zu ihm passt. Wir haben nicht versucht, unseren Stil auf ihn aufzudrücken, dass dies, was wir machen, das einzig Wahre und Richtige ist. Er soll seinen Weg finden. Wir bieten an, wir haben Ratschläge. Manche sind nicht schlecht, wie er später feststellte. Aber trotzdem war er frei, hinzugehen, wo er wollte und alles auszuprobieren, die Konkurrenz auszuspähen. Und das verwandelte etwas in ihn. Er wurde ruhiger, gutmütiger, traute sich mehr zu und war bis aufs Blut motiviert. Nachdem er dann eine gewisse geistige und auch technische Reife entwickelt hatte, fanden wir, es wäre Zeit, das Gelernte in die Anwendung zu bringen. Er wurde von verschiedenen Personen hintereinander angegriffen und seine Techniken, die er über lange Zeit gelernt hatte, flossen einfach so aus ihm heraus. Er musste nicht nachdenken und konnte für sein Niveau einfach unglaublich gut alles abwehren und gegenangreifen. Nach dieser Session stand er mit großen Augen da und dachte, krass, was habe ich nur alles schon gelernt? Es war ihm bis dahin tatsächlich nicht bewusst. Natürlich, er hat es ja auch noch nicht anwenden können, weil wir gesagt haben, erstmal die Grundschule machen. Was wir dann wieder mal wiederholten und dann verstand er es. Er hat an dieser Stelle zum ersten Mal wirklich begriffen, dass dieses Trainingskonzept schon seinen Sinn hat, dass man nicht von einem auf den anderen Tag zum Meister wird und dass Kung Fu nun wirklich harte Arbeit ist. Und er konnte in diesem Moment seine Fähigkeiten und sein Können einfach mal feiern. Auch das machte was mit seinem Selbstbewusstsein und mit seinem Vertrauen in uns. Denn bis dahin hatte er kein Vertrauen weder zu seiner Familie noch zum Leben, zu Freunden. Eigentlich ging alles schief in seinem Leben. Aber irgendwie haben wir es geschafft, die Schale zu knacken. Eines schönen Tages, nicht weit von diesem Moment entfernt, sagte er dann, er hätte sich jetzt in einer Shaolin-Schule angemeldet. Und leider würden die Trainingszeiten kollidieren und er könnte nicht mehr bei uns trainieren und müsse sich abmelden. Wir wünschten ihm alles Gute auf seinen weiteren Weg, waren ein bisschen stolz darauf, was er alles gelernt hatte und sagten ihm natürlich, dass unsere Türen für ihn immer offen stehen, er könnte immer wiederkommen. Und keine zwei Wochen später war er wieder da. Er hatte nicht aufgehört mit seinem Shaolin, es machte ihm unglaublich viel Spaß und es begeisterte ihn total. Aber irgendwie konnte er auch einfach nicht zu uns kommen. Und da wir ihm gesagt haben, die Tür steht für ihn immer offen, trainiert er nun jetzt wieder bei uns, obwohl er nicht mal in unserer Schule angemeldet ist. Und jedes Mal, wenn er kommt, zeigt er seine coolen neuen Shaolin-Techniken. Und ich muss sagen, ich bin begeistert, wie gut er sich darin macht. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Denn sein Sifu aus der Shaolin-Schule war begeistert von ihm. Denn jetzt war er nicht nur motiviert, nein, er hörte auch zu. Er nahm Ratschläge an, versuchte sie umzusetzen. Er vertraute einfach voll und ganz auf die Lehrart seines Shaolin-Sifus. Denn er hatte durch uns verstanden, dass es manchmal wertvoll ist, sich zu öffnen. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Und dieser sehr, sehr begeisterte Shaolin-Lehrer bot ihn eine Ausbildung an. Zu einer Art Sport- und Gymnastiklehrer mit Schwerpunkt Shaolin. Und am Ende seiner Ausbildung bekäme er sogar seinen schwarzen Gürtel. Dieser Junge, der zu uns kam, völlig verwahrlost und ohne Perspektive, hat nun die Chance bekommen, das Beste aus sich zu machen und seinem Leben. Und das alles irgendwie nur, weil wir ihn am Anfang annahmen, wie er war.